B. Wilson, Am Beispiel der Gabel. Eine Geschichte der Koch- und Esswerkzeuge. Na, wie wär's mit einem warmen Bier und einer rohen Zwiebel zum Frühstück? Nicht ganz das Richtige für dich? Dann kannst du froh sein, nicht im Mittelalter zu leben, denn damals hättest du dich damit wohl zufrieden geben müssen. Seit es Menschen gibt, bereiten sie ihr Essen zu, um es genießbar oder leichter verdaulich zu machen. Dabei hat sich im Laufe der Geschichte so einiges verändert. Von den Wurzeln, Beeren und Fleischstücken unserer Vorfahren in der Steinzeit bis hin zur modernen Molekularküche war es ein langer Weg. Die folgenden Blinks beschreiben, welche Auswirkungen die Erfindung von verschiedenen Küchengeräten auf das Kochen, Essen und das Leben der Menschen hatte. Du wirst sehen, dass das Essen einen Bedeutungswandel erlebt hat, von einer bloßen Lebensnotwendigkeit hin zu Spaß, Genuss und einem Plus an Lebensqualität. Blink Nummer 1. Messer sind die ältesten Küchengeräte der Welt. Die archäologischen Museen sind voll von Keilen, Pfeilspitzen und vor allem Messern aus der Steinzeit. Kein Wunder, das Messer ist eines der ältesten Küchengeräte der Welt. Überraschend ist allerdings, wie alt sie sind, nämlich sogar noch ein bisschen älter als die Menschheit. Das Schneiden mit messerförmigen Steinen ist auch bei verschiedenen Affenarten, wie etwa Schimpansen, verbreitet. Doch natürlich brauchten unsere findigen Vorfahren nicht lange, um die ersten eigenen Messer herzustellen, anstatt darauf zu warten, dass sie zufällig messerförmige Steine fanden. Archäologen schätzen, dass die ersten von Menschen angefertigten Messer ungefähr 2,6 Millionen Jahre alt sind, stolze 2,5 Millionen Jahre älter als der erste Tropf. Dabei wurden Messer natürlich nicht nur zum Schneiden von Nahrung, sondern auch zum Kampf genutzt. Aufgrund dieser vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten waren sie für unsere Vorfahren lange Zeit so wichtig, dass es zum Beispiel im Mittelalter üblich war, ständig ein eigenes Messer mit sich herumzutragen. Das änderte sich erst im 17. Jahrhundert, als es langsam gängiger wurde, Messer und Gabeln auf den gedeckten Tisch zu legen. Zu dieser Zeit entwickelten sich auch unterschiedlich scharfe Messerarten. Sehr scharfe für die Verteidigung und das Kochen, sowie weniger scharfe und damit auch weniger gefährliche für das Essen am Tisch. Doch Messer haben nicht nur unsere Kultur beeinflusst, sondern auch unsere Anatomie. Früher waren die Kiefer der Menschen so gestellt, dass ihre Schneidezähne genau aufeinander trafen. Heute ist ein kleiner Überbiss bei uns die Regel. Vermutlich kommt das daher, dass wir schon so lange Zeit unser Fleisch nicht mehr mit den Zähnen auseinanderreißen müssen, sondern es komfortabel in kleine Stücke zerschneiden können. Blink Nummer 2. Feuer ist das zentrale Element des Kochens. Doch Schneiden ist noch nicht Kochen. Dazu brauchen wir schließlich Feuer. Anthropologen schätzen, dass das erste Stück Fleisch vor ungefähr 1,8 Millionen Jahren im Feuer landete und unsere Vorfahren zufällig entdeckten, dass es so viel bekömmlicher und leichter zu essen war. Mit dem Gebrauch von Feuer hat der Homo sapiens aber nicht nur seinen Speiseplan verfeinert, sondern auch einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des modernen Menschen gemacht. Denn gekochtes Essen ist leichter zu verdauen und damit nahrhafter als Rohkost. So gewannen unsere Vorfahren zusätzliche Energie, mit der sie unter anderem größere Gehirne entwickeln konnten. Etwas überspitzt gesagt, gekochtes Essen hat uns intelligent gemacht. Kein Wunder, dass die Feuerstelle seit ihrer Erfindung einen zentralen Platz in der menschlichen Geschichte einnahm. Über Jahrtausende hinweg war sie der Mittelpunkt jedes Hauses. Dort wurde gekocht, geheizt und als Familie zusammengesessen. Doch Feuerstellen waren auch eine stete Gefahr. Viele Kinder sind in die ungesicherten Feuerstellen gefallen und zahllose Frauen haben aus Versehen ihre Röcke und Schürzen in Brand gesetzt. Außerdem war es vor allem in größeren Küchen oft unerträglich heiß. Im Mittelalter war es daher durchaus geläufig, dass in den Burgen nackt gekocht wurde. Auch ist der Rauch eines offenen Feuers nicht unbedingt gesund. Er kann Bronchitis, Herzprobleme und Krebs verursachen. In vielen Ländern, in denen heute noch am offenen Feuer gekocht wird, besteht diese Gefahr immer noch. Bei uns wurde das offene Feuer circa ab den 1830er Jahren nach und nach von geschlossenen Öfen abgelöst. Dabei spielte auch die industrielle Revolution, die Eisen und Kohle erschwinglich machte, eine Rolle. Ab den 1880er Jahren setzten sich dann die ersten Gasherde durch, bis 1920 der Elektroherd seinen Siegeszug begann. Dank ihm haben die meisten Menschen in unseren Breitengraden heute kein offenes Feuer mehr in der Küche. Damit haben wir die Gefahren des altertümlichen Kochens eingedämmt. An unserer Liebe zu Grillabenden und Lagerfeuern hat sich dadurch allerdings nichts geändert. Blink Nummer 3. Die Erfindung von Töpfen und Pfannen war eine Revolution in der Geschichte des Kochens. Bleiben wir kurz beim Grillen. Eine Vielzahl von schmackhaften Gerichten kann gezaubert werden, indem man einfach Fleisch oder Gemüse über eine Flamme hält. Das schafften unsere frühen Vorfahren mit links. Aber Kochkunst kann man das eigentlich noch nicht nennen. Um etwas raffiniertere Gerichte und eine vielseitige Kulinarik zu kreieren, fehlte den Menschen lange Zeit ein essentielles Kochgerät: der Topf. Archäologen vermuten, dass die ältesten je gefundenen Töpfe ca. 10.000 vor Christus hergestellt wurden. Vermutlich waren sie von Schildkrötenpanzern oder Krebsschalen inspiriert. Diese frühen Töpfe wurden aus Ton hergestellt. Das Material hatte vor allem zwei Nachteile. Es gab seinen Geschmack an das Essen ab und zerbrach leicht. Trotzdem war die Bedeutung der Töpfe und Pfannen immens. Mit ihnen konnten weiche Gerichte wie Eintöpfe oder Breie hergestellt werden. Das bedeutete, dass auch Menschen ohne Zähne plötzlich gute Überlebenschancen hatten. Damals gab es viele, die zumindest ihre vorderen Zähne durch Krankheiten oder Unfälle verloren hatten. Vor der Erfindung der Töpfe bedeutete der Verlust der Zähne meistens den Tod, denn vom Fleisch bis hin zum Apfel musste vieles gekaut werden, um im Magen anzukommen. Darüber hinaus hatten die Töpfe noch einen weiteren Vorteil. Sie ermöglichten Zahnlosen nicht nur das Essen, sondern erweiterten den Speiseplan auch um neue Zutaten. Viele Pflanzen und Wurzeln, wie etwa Kartoffeln oder Erbsen, sind im rohen Zustand giftig, gut gekocht, aber wertvolle Nährstofflieferanten. Das beste Beispiel dafür ist Maniok. In tropischen Regionen ist diese Wurzel der drittwichtigste Lieferant für Kohlenhydrate, kann aber nur gekocht verzehrt werden. Mit der Zeit wurden die Töpfe und Pfannen immer effektiver. Vor circa 3000 Jahren begannen die Menschen in Mesopotamien, Ägypten und China damit, Töpfe aus Metall herzustellen. Infolgedessen verbesserte sich die Situation in den Küchen enorm. Metalltöpfe waren leichter zu reinigen, veränderten den Geschmack nicht und zerbrachen auch nicht im Feuer. Blink Nummer 4. Kühlschränke haben unser Koch- und Essverhalten vollkommen verändert. Mit Messern, Feuer, Töpfen und Pfannen kamen die Menschen über Jahrhunderte hinweg ziemlich gut aus. Erst in den 1930er Jahren wurde eine Erfindung populär, die unser Koch- und Essverhalten noch einmal vollkommen umkrempeln sollte: der Kühlschrank. Heute ist es für uns selbstverständlich, dass wir verderbliche Lebensmittel im Kühlschrank aufbewahren, damit sie länger halten. Früher mussten sich die Menschen andere Möglichkeiten ausdenken, um Lebensmittel haltbar zu machen. Räucherfisch, Trockenobst oder eingelegtes Sauerkraut wären vermutlich nie erfunden worden, wenn es im Mittelalter schon Kühlschränke gegeben hätte. So gesehen können wir uns eigentlich freuen, dass diese erst so spät erfunden wurden. Der erste Kühlschrank ging 1834 über die Ladentheke. Doch die frühen Modelle waren teuer und setzten sich nicht durch. Erst nach und nach wurde die Technik verbessert und Kühlschränke wurden häufiger gekauft. Der erste Bereich, in dem Kühlschränke standardmäßig eingesetzt wurden, waren Güterzüge. Anfangs waren die meisten Verbraucher noch skeptisch, ob so transportierte Lebensmittel wirklich frisch und gesund sind. Doch im Laufe der Zeit stieg die Akzeptanz für die neue Technik. Dabei waren die USA viel schneller als Europa. 1959 hatten zum Beispiel bereits 90% der Haushalte in den USA einen Kühlschrank, während es in England erst 13% waren. Der Siegeszug des Kühlschranks hat unsere kulinarischen Gewohnheiten grundlegend verändert. Er ermöglichte es, frische Lebensmittel länger frisch zu halten. Das wiederum führte dazu, dass Menschen nicht mehr jeden Tag einkaufen gehen mussten. Anstatt immer nur das zu kaufen, was sie an einem Tag verbrauchen konnten, begannen sie nun in Supermärkten große Familienpackungen zu erwerben, die für eine oder sogar zwei Wochen ausreichten. Auch was wir essen, hat sich durch den Kühlschrank geändert. Joghurt war beispielsweise bis vor wenigen Jahrzehnten fast nur im Mittleren Osten bekannt. Erst mit der Verbreitung der Kühlschränke trauten sich die westlichen Verbraucher an dieses Produkt heran und ermöglichten damit eine neue, millionenschwere Industrie. Blink Nummer 5. Vor der Erfindung von Messgeräten gab es einfallsreiche Formen, Maßeinheiten anzugeben. Ein weiterer Bereich, in dem sich in unseren Küchen über die Jahre viel verändert hat, ist das Messen. Egal, ob es sich um Mengen, Zeit oder Temperatur handelt. Schon lange wurden Rezepte weitergegeben und jedes Rezept beruht auf bestimmten Mengen, Zeiten und Temperaturen. Aber wie wurden diese Maßeinheiten vor der Erfindung von Thermometern, Waagen und Uhren eingehalten? Hier waren unsere Vorfahren ziemlich erfinderisch. Bei Mengen griffen sie oft auf Umschreibungen zurück. Eine Portion Quark, die so groß war wie ein Ei, wurde zum Beispiel auf ein handtellergroßes Stück Teig gegeben. Oft wurden auch Tassen als Einheit benutzt. Dabei war das Problem natürlich, dass Tassen nicht immer gleich groß sind. Die USA sind übrigens das einzige Land, in dem diese Maßeinheit immer noch verwendet wird. Zum Glück haben sie sich aber mittlerweile darauf geeinigt, wie groß eine Standard-Kochtasse ist. Die Messung von Temperaturen war früher teilweise recht schmerzhaft. Bäcker hielten öfter mal ihre Hand in den Ofen, um festzustellen, ob er zum Backen schon heiß genug war. Meistens verließen sich die Leute aber lieber auf Erfahrung und Schätzungen. Für Garzeiten gab es vor Einführung der Eieruhr einen besonders cleveren Trick, mit dem man allerdings immer nur eine Zeit im Kopf einstellen konnte. Sie wurde mit der Länge von Gebeten gemessen. Ein Vaterunser aufzusagen dauert ungefähr 30 Sekunden. Ein klassisches weiches Ei dauert also rund 8 Vaterunser. Mit der Zeit wurden immer mehr und genauere Messgeräte erfunden und viele Köche haben sich zeitweise darauf verlegt, so viel wie möglich ganz exakt zu messen. Mittlerweile gibt es Thermometer, die nicht nur die Temperatur im Backofen, sondern auch die im Steak messen. Besonders präzise Küchenkünstler können sogar den pH-Wert ihres Essens messen, um die Konsistenz eines Sorbets oder einer Soße zu perfektionieren. Wer will, kann Hunderte von Euro in solche Geräte investieren. Gut, dass eine einfache Eieruhr und ein Messbecher in der Regel ausreichen, um leckere Gerichte zu zaubern. Blink Nummer 6. Die Esskulturen und Tischsitten sind so vielfältig wie die Länder auf der Welt. Nicht nur über die Jahre hinweg hat sich unsere Art zu kochen und zu essen immer wieder gewandelt. Auch in den verschiedenen Regionen dieser Welt haben sich ganz unterschiedliche Esskulturen entwickelt. In großen Teilen der Erde ist das Essen mit Messer und Gabel recht verbreitet. Trotzdem gibt es einige kleine, aber interessante kulturelle Unterschiede beim Gebrauch dieser Esswerkzeuge. In den USA ist es zum Beispiel üblich, erst die gesamte Portion auf dem Teller in mundgerechte Happen zu schneiden, dann das Messer beiseite zu legen und alles mit der Gabel zu essen. In Europa hingegen halten wir Messer und Gabel während der gesamten Mahlzeit in den Händen und schneiden immer nur einen Bissen ab. Die Tischsitten unterscheiden sich also bereits innerhalb westlicher Kulturen. Noch größer sind die Differenzen in puncto Esswerkzeuge zu nicht-westlichen Kulturen. In manchen asiatischen Ländern ist es eher Brauch, dass in der Mitte des Tisches große Töpfe stehen, aus denen alle direkt mit ihren Stäbchen essen. Dabei gilt ein ungeschriebenes Gesetz. Niemand darf erkennen, wer welche Lieblingsspeise hat. Daher versuchen alle, nicht zu viel aus einer bestimmten Schüssel zu nehmen. In einigen arabischen Ländern wird hingegen traditionell ganz ohne Besteck gegessen. Gekochtes Essen wird mit einem Stück Brot aufgenommen, das in der Hand gefaltet wird. Auch dabei gelten bestimmte Regeln. Jeder muss sich unmittelbar vor dem Essen die Hände waschen und darf, ganz wichtig, zum Essen nur die rechte Hand benutzen. Die linke ist für Toilettenpapier bestimmt. Auch die Geräusche, die wir beim Essen machen, sind von Region zu Region verschieden. Während sich der Koch hierzulande vielleicht über ein lautes "Mmm" freut, gelten in Japan Schlürfen und Rülpsen als Lob für ein gelungenes Gericht. Blink Nummer 7. Wir Menschen erfinden die Art zu kochen und zu essen immer wieder neu. Früher gab es Speiseeis lediglich in den Geschmacksrichtungen Erdbeere, Schokolade, Vanille und Zitrone. Von Rhabarber-Holunderblüten-Sorbet mit rotem Pfeffer oder Aperol-Spritzeis am Stiel war die Welt irgendwie weit entfernt. Was auf den Tisch kommt und die Art, wie es gegessen wird, verändern sich stetig. Und gerade jetzt entstehen neue Trends und Experimente. Vor einigen Jahrzehnten stellten sich die Leute vor, dass wir im neuen Jahrtausend nur noch Pillen und wissenschaftlich perfektionierte Flüssignahrung zu uns nehmen würden. Technisch ist das durchaus möglich, wie etwa ein Blick auf die internationale Raumstation zeigt. Doch die Realität hier unten ist eher eine Mischung aus Tradition und Innovation. Viele Menschen kochen noch mehr oder weniger ähnliche Mahlzeiten wie ihre Eltern und Großeltern. Dafür gibt es auch gute Gründe. Wer weiß, ob eine unbekannte Mahlzeit überhaupt verträglich ist? Außerdem verbinden wir mit dem Essen viele schöne Erinnerungen, die wir gern wieder aufleben lassen. Auf den Erdbeerkuchen wie damals aus Omas Ofen wollen wir ungern verzichten. Andererseits wird die Küche in der letzten Zeit experimentierfreudiger. Der französische Physikochemiker Hervé Thys erfand beispielsweise 1990 die sogenannte Molekularküche. Dabei konzentrieren sich die Köche auf physikalische und chemische Prozesse, um neue Gerichte zu erfinden. Einige überraschende Entdeckungen haben sie bereits gemacht. Der sphärische Melonenkaviar, bei dem sich Melonenextrakttropfen durch den Prozess der Sphärisierung in Kugeln verwandeln, platzt etwa im Mund wie richtiger Kaviar. Mittlerweile gibt es auch Bonbons aus Olivenöl und heiße Eiscreme, die auf neugierige Esser warten. Zum Glück schließen sich traditionelle und experimentelle Küche nicht aus. Wir essen jeden Tag und können jeden Tag aufs Neue entscheiden, worauf wir Lust haben. Hier liegt auch die größte Entwicklung des Essens im Laufe unserer Geschichte verborgen. Während es sich dabei früher um eine lebenswichtige Notwendigkeit handelte, wird das Essen heute immer mehr zu einer Möglichkeit, um Neues auszuprobieren, Spaß zu haben, zu genießen oder ein gesundes, ausgeglichenes Leben zu führen. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass sich unsere Koch- und Essgewohnheiten im Laufe der Geschichte dramatisch verändert haben. Besondere Meilensteine waren dabei der Gebrauch von Messern, Feuer, Töpfen und schließlich die Erfindung des Kühlschranks. Jedes unserer Küchenutensilien hat eine eigene, faszinierende Geschichte und die Entwicklung der Menschheit mitgeprägt. Vielen Dank, dass du dir die Blinks zu »Am Beispiel der Gabel« von Bea Wilson angehört hast. Wir hoffen, du hattest Spaß und bis zum nächsten Mal.